Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu und heute heißt es wieder Le Brett, unser Brettspielformat und bei mir sind natürlich wieder bekannte Gäste, die auch schon öfter hier zu Brettspielen dabei waren und natürlich auch bei dem Pilotformat dieses Formats, bei der Pilotepisode dieses Formats, an beide aus München, wunderschönen guten Morgen nach Minga an Stefan und Daniel. Guten Morgen Stefan.
Guten Morgen lieber Manuel.
Und guten Morgen Daniel.
Schönen guten Morgen Manu.
So, wir haben uns wieder versammelt nach der ersten Folge, die durchaus positives Feedback bekommen hat. Vielen Dank an alle, die uns geschrieben haben, dass wir das Format öfter bringen sollen, die uns gelobt haben für das Format. Und wir bleiben, wie ihr schon gemerkt habt, wohl auch beim Namen Le Brett. Wir hatten ja eine kleine Umfrage noch gestartet bei uns im Discord, auf Twitter und auf Facebook, wie unser Format heißen soll. Le Brett war ja so ein bisschen der Prototypnamen, aber ich weiß nicht, wie es euch ging, Stefan und Daniel, ich fand den von Anfang an eigentlich ganz sympathisch und passend zu uns, deswegen werden wir dabei auch bleiben, wobei ich eher heimlich Brettel Royal favorisiert habe und der auch bei der Umfrage gar nicht so schlecht abgeschnitten hat, also von daher Brettel Royal, der geheime Name von Le Brett. Guten Morgen.
Da könnte man ja eine spezielle Folge machen, wo wir gegeneinander kämpfen oder so. Jeder hat sein eigenes Spiel, was er vorstellt, also dass wir wirklich ein Brettel auch haben.
Ja, und Brettel Royal war so ein bisschen das Problem. Wir lassen die Spiele ja nicht gegeneinander antreten. Also wir bei diesem Format, wer letztes Mal noch nicht zugehört hat, wollen wir ja über mehrere Brettspiele reden, die uns halt so in den letzten 3-4 Wochen beschäftigt haben. Ein paar kleinere Titel vorstellen, größere Titel. Und natürlich wird es auch weiterhin eigene Folgen zu eigenen Brettspielen geben, wie zum Beispiel zu Queensdale. Ich habe Rise of Queensdale durchgespielt, deswegen an der Stelle nur die kurze Ankündigung, Stefan, dass wir dazu eine ganz klassische, normale Folge machen, weil das würde, glaube ich, den Rahmen dieses Formats hier auch ein bisschen sprengen oder zu viel Platz einnehmen für die anderen Spiele. Das heißt, Queensdale reden wir demnächst drüber.
Ich bin bei Partie 3 und kann deswegen auch noch gar nicht so viel dazu sagen, aber das machen wir extra Sachen zu.
Es hat ein Legacy-Spiel, genau. Deswegen werden wir da ein bisschen ausführlicher drüber reden. Daniel, wir hatten letztes Mal über verschiedene Dinge gesprochen und hatten auch da ein ganz heiße Kandidaten für Spiel des Jahres und das Nominiertenraten geht natürlich weiter. Sind dir noch neue Sachen über den Weg gelaufen, wo du sagst, das könnte noch ein Kandidat werden?
Ich muss leider zugeben, dass ich 2 Wochen im Urlaub war und im Urlaub habe ich dann nicht so sonderlich viel gespielt und trotzdem bin ich dazu gekommen, ein paar kleine Sachen auch mit Stefan zusammen zu spielen, aber ein richtiger Kandidaten, also 2 von den Spielen und 1 das The Mind, das könnte Kandidat sein, der auf jeden Fall heiß gehandelt wird. Den habe ich aber schon ein bisschen länger im Regal stehen. Das könnte ein Spiel sein, das auf die Liste auf jeden Fall mitkommt.
Da reden wir auch gleich drüber. Ich kann ja noch mal kurz diese auflisten, über was wir heute reden wollen. Der erste Titel ist, glaube ich, auch gleich ein Kandidat für Spiel des Jahres. Das ist zumindest deine Meinung, Stefan, nämlich Luxor. Dann reden wir über Ganz schön clever, ein Würfelspiel über Captain Sonar, steht noch auf unserer Liste, schon ein bisschen älter, vom letzten Jahr noch auf der Empfehlungsliste gewesen. The Mind, hast du gerade erwähnt, Daniel, könnte auch dahin passen ganz gut zum Roten Pöppel. Und Stefan hat noch was mitgebracht, nämlich ein Detective Stories Fall 1, das Feuer in Adlerstein. Das ist das Programm und wir steigen direkt ein. Stefan, warum glaubst du, ist Luxor ein Kandidat für Spiel des Jahres?
Ja, also ich habe, als ich es zuerst gesehen hatte, kam ich ganz unverhofft eigentlich dazu, dass ich das Spiel gesehen habe und da habe ich auch noch gar nicht dran gedacht. Und ich habe es erst während des Spiels bemerkt, dass das da ganz gut hinkommt. Passen könnte. Ich finde auch gerade in diesem Jahr, weil es diese Liste so ergänzen würde, hätte man auch wirklich so ein bisschen klassisches Strategiespiel oder was halt dazu hinführt, dass man mal später Strategiespiele spielen kann. Ich glaube, das ist der Grund. Ich erkläre mal so ein bisschen, worum es da geht. Man ist in so einer Pyramide und muss in die Mitte der Pyramide kommen und hat Figuren, die man eben in die Mitte ziehen muss, über so Plättchen bewegen muss. Das macht man, indem man Karten ausspielt, auf denen Zahlen draufstehen, die eben sagen, wie viele Felder man damit gehen kann. Und der Kniff ist jetzt, man hat 5 Karten auf der Hand, darf aber nur entweder die Karte ganz links oder die Karte ganz rechts spielen. Danach habe ich also wieder 4 Karten und ziehe eine nach und die stecke ich dann in die Mitte. Und so komme ich eben nach und nach weiter an mein Ziel. Also ich muss immer abschätzen mit meinen Figuren, wo möchte ich gerne hinkommen. Schaffe ich denn das, auf dieses Feld zu kommen, wenn ich eine 3 und eine 2 habe, ganz links und rechts? Und das hat so eine strategische Komponente, die mir eben ganz gut gefällt, weil es noch nicht zu komplex ist, aber wie gesagt schon ein bisschen so darauf hinarbeitet. Und wenn ich das Spiel spiele, das fühlt sich ganz flott an und das fühlt sich ganz frisch an. Und da ist alles rund. Also es gibt diese Spiele, die rund wirken. Das hat bei Azul auch schon gesagt und das hat mich da jetzt auch wieder getroffen. Und ich habe jetzt, glaube ich, so 10 Partien hinter mir. Und es hat bei mir jetzt noch nicht eingebüßt. Ich habe immer noch Lust drauf, das zu spielen.
Es ist halt so ein schönes, flottes Wettrennen mit dem, aber mit dem Gefühl, dass man eben nicht so glücksabhängig agiert, sondern man hat wirklich, dadurch, dass man diese Kartenoption hat, man hat eigentlich gar nicht so viele Optionen auf der Hand, aber es fühlt sich nach mehr an. Ja. Man kann ja, wie gesagt, nur entweder die links oder die rechts, aber natürlich hast du so ein Abwägen. Hey, wenn ich jetzt die rechte Karte mir aufhebe, das ist irgendwie eine Joker-Karte, damit kann ich alle Figuren gleichzeitig laufen lassen, zum Beispiel. Ja? Man hat mehrere Figuren auf dem Feld. Oder benutze ich jetzt die Einserkarte, die kann zwar nur einen Schritt laufen, aber dann gucke ich halt auf mein Feld, auf meine Figuren. Ja, okay, wenn ich mit der Figur laufe, dann kriege ich irgendwie einen Bonus hier oder mit der Figur kann ich da was machen. Also man hat schon relativ viel eigene Entscheidungen, obwohl es eigentlich sehr kartengesteuert ist. Und dieses Wettrennen macht tatsächlich Spaß, weil man eben nicht einfach nur das Gefühl hat, wer ist als Erster am Ziel. Also klar kriegst du mehr Punkte, wenn du als Erster im Inneren der Pyramide angekommen bist. Dann kriegst du halt den ersten Schatz, der da liegt. Aber du kannst genauso gut auch gewinnen, indem du halt woanders Punkte sammelst, auf dem Weg dahin. In der Pyramide gibt's allerlei Schätze zu bergen. Da gibt's irgendwie Abkürzungen zu finden. Und dieses Spielfeld ist halt auch variabel und hat einen ganz coolen eingebauten Mechanismus, dass die später dran sind, auch wieder schneller nachholen können, weil wenn dann Plättchen erstmal weg sind, dann zählen die Stufen nicht mehr mit. Das heißt, die hinten liegen, können auch schneller wieder vorne den Anschluss zurückholen. Und das finde ich irgendwie ganz clever, dass man bei jedem Spiel so das Gefühl hat, ich kann jetzt mal ein bisschen was anderes probieren. Ich gehe jetzt irgendwie mehr auf diese Schätze oder ich versuche irgendwie möglichst schnell im Ziel zu sein. Ich versuche irgendwie die teureren Karten zu bekommen und, und. Also da bin ich ganz bei dir. Jede Partie fühlt sich wieder so locker flockig frisch an.
Genau. Und ich finde das auch sehr elegant gelöst mit der Interaktivität unter den Spielern, weil man spielt nicht wirklich gegeneinander, sondern man nimmt so ab und zu so Plättchen weg und damit ist meine Strategie wieder ein bisschen kaputt, weil ich habe mir vorhin gedacht, ach, das sind noch 4 Felder, die ich brauche und plötzlich nimmst du ein Plättchen vom Spielplan und ich brauche nur noch 3 Felder, um eigentlich auf das zu kommen, was ich wollte. Aber das machst du ja meistens nicht bewusst, sondern das ist halt, hat sich einfach so ergeben. Ja. Und ich mag dieses, dass man sozusagen eine Interaktion untereinander hat, aber nicht gegeneinander spielt. Also ich sag nicht ganz bewusst, ich nehme irgendwas weg oder ich mache irgendwas, sondern es hat sich so ergeben. Und das finde ich eine Stärke beim Spiel.
Ich hätte eine Frage, wahrscheinlich ähnlich wie viele Zuhörer, habe ich das Spiel selber noch nicht gespielt. Ich habe mir gerade die Bilder angeguckt. Wenn ich mir vorstelle, ich habe 5 Karten auf der Hand und kann nur entweder die links oder die rechts nehmen und stecke nachher neue in die Mitte rein. Ist das nicht so ein bisschen, ich frage mich gerade so, wie die Altersgrenze aussieht und wie schwer das ist, dann auch vorauszuplanen, strategisch zu denken. Ist es nicht schon ein relativ komplexer Mechanismus oder es macht den Eindruck auf mich so ein bisschen?
Also es hat eine Empfehlung ab 8 Jahre und das finde ich auch völlig okay. Also man kann sich, wie Stefan ja gesagt hat, nicht wirklich so arg gegenseitig schaden. Das passiert eher aus Versehen. Und wenn du die Zahlen zählen kannst von 1 bis 5 oder so, ja, also dann kommst du mit diesen Karten klar. Die sind arbeiten ganz, ganz arg mit Symbolen. Da siehst du halt irgendwie so ein 3, dann siehst du ein Männchen, was irgendwie 3 Schritte gehen darf, oder du siehst irgendwie mehrere Figuren, die dann so markiert sind. Oder es gibt zum Beispiel so Special-Karten, bewege die letzte Figur. Also du hast ja, du kannst eben, wenn du gewisse Checkpoints erreichst in der Pyramide, schaltest du eine weitere Figur frei, die dann wieder auf dem Startfeld platziert wird, sodass du mehr Möglichkeiten hast. Das heißt, das Spiel baut sich auch so langsam selber von der Komplexität auf. Die schwereren, die komplexeren Karten kommen auch erst, wenn du schon eine Weile gespielt hast.
Es hat sich für mich so angehört, dass man auch mit der Kartenhand so eine Langzeitstrategie, aber es geht gar nicht so schnell alles. Das ist nicht so, dass ich jetzt planen muss, die nächsten 3 Karten nehme ich von links und dann schaue ich rechts. Das heißt, man ist schon relativ stark in den einzelnen Runden dann auch drin.
Du kannst es völlig aus dem Bauch spielen. Also eine langfristige Strategie zu planen geht bei dem Spiel gar nicht, weil wie Stefan gesagt hat, du hast dann eine 4 zum Beispiel an der zweiten Stelle, spielst dann die 1er-Karte, damit du weißt, nächste Runde kann ich die 4er-Karte verwenden. Bis dahin ist aber vielleicht der Weg schon wieder unterbrochen, weil jemand vor dir ein Plättchen weggenommen hat und dann zählt ja diese Karte gar nicht mehr mit. Das heißt, du musst total flexibel reagieren und dann sagst du halt, also gut, dann kaufe ich mir jetzt diese teurere Karte, die hat eine Auswahlmöglichkeit 1 bis 4 Schritte selbst zu entscheiden zum Beispiel. Ja, dann nehme ich mir die auf die Hand, dann kann ich die demnächst mal verwenden. Dann lasse ich die Figur halt stehen, bis diese Karte rechts oder links angekommen ist auf meiner Hand. Also da kann man relativ locker flockig spielen, ohne groß sich in Grübler-Situationen zu verirren. Also für Grübler ist dieses Spiel eh nichts, Daniel.
Okay. Und ich denke auch, das braucht es gar nicht. Also ich meine, du kannst entweder zu jemandem sagen, ach, spiel doch einfach mal drauf los, du wirst dann schon merken, so ein bisschen, wie es funktioniert. Oder du kannst auch, wenn du schon mehr Erfahrung hast, dann wirklich sagen, nee, diesmal probiere ich aber das und ich werde mehr auf das gehen. Es funktioniert dann zwar vielleicht nicht immer, wenn du am Zug bist, aber ich habe ganz selten das Gefühl, dass gar nichts geht. Also du hast immer irgendwie was, wo du sagst, ach, jetzt hat das ganz gut funktioniert und jetzt ging das ganz gut.
Ich finde sogar fast ein bisschen geeigneter für Spiel des Jahres als Azul im Vergleich zu unserer letzten Sendung jetzt inzwischen, weil du kannst es wirklich aufbauen, in 2 Minuten erklären und mit der Oma, mit dem Enkel, mit der Schwester, mit den Nachbarn, du kannst mit jedem dieses Spiel spielen. Azul ist dann ja doch auch ein bisschen schwieriger und komplexer von der Herangehensweise, weil es abstrakter ist, oder? Also von daher passt es eigentlich sehr, sehr gut zu diesem roten Pöppel. Aufpacken und alle haben Spaß dabei, egal welche Altersschicht. Man kann sich nicht wirklich fies gegeneinander spielen. Es hat aber dann auch aber nicht diesen Level wie Azul, dass man auch als Vielspieler da so sich mega viel rausziehen kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Stefan, aber es ist eher so ein Aufwärmspiel, ja, bevor man was Richtiges spielt, ja, oder? Es ist kein Spiel, was irgendwie abenderfüllend ist.
Genau, das ist es. Azul wäre eins, was ich auch noch so für den Abend am Ende dann noch vorschlagen würde. Und das Luxor so eins, mal was Nettes zwischen rein, wo wir eben Spaß haben werden, aber was jetzt nicht groß strategisch ist. Aber das soll es ja auch gar nicht sein. Was zum Aufbau möchte ich noch gerne sagen. Und du gesagt, das ist einfach schnell aufgebaut und auf den Tisch gebracht. Also als ich es zum ersten Mal gesehen habe, war ich schon eher schockiert. Weil es sind so viele Symbole und es ist so unruhig, wirkt es erstmal. Und dann habe ich noch gesehen, da gibt es Skarabänenmarker, es gibt Jokermarker, es gibt die Zusatzkarten, es gibt Schlüssel und es waren so viele Sachen. Es gab einen Würfel und dann habe ich mir irgendwann gedacht, um Gottes Willen, ist das viel? Und das ist etwas, wenn man dann die Regeln kennt, spielt es wirklich, wirklich gut und dann ist es gar nicht so schlimm. Aber auf dem ersten Blick ist es relativ viel und ich glaube, sie hätten sich gut daran getan, vielleicht etwas weniger zu machen oder das zumindest als Option oder sowas, also nicht fürs erste Spiel. Ich denke mir immer, hätte es wirklich gebraucht, dass man noch Schlüssel hätte oder, oder hätte man es kombinieren können. Skarabäen und Schlüssel sind das gleiche oder irgendwie sowas. Also ich fand es ein bisschen zu viel, wobei ich halt sagen muss, nach dem ersten Spiel ist es weg. Also da hatte ich es dann nicht mehr, das war nur dieser erste Eindruck.
Ja, ich weiß, was du meinst, wenn man es dann einmal gespielt hat oder wenn man eben jemand dabei hat, der es einem erklärt, dann ist es alles halb so wild, aber ja, wenn man es jetzt kauft und frisch auspackt, dann könnte es etwas überfordernd wirken. Micha hat es irgendwie an Wettlauf nach Eldorado erinnert, was letztes Jahr ja auch auf der Nominierungsliste war, so auf der Ebene sehe ich das irgendwie und deswegen glaube ich auch, dass das da ganz gut aufgehoben ist. Zumindest auf der Nominierungsliste sehe ich es relativ sicher.
Also genau das gleiche hatte ich nämlich auch. Das ist das ähnliche Gefühl wie bei Eldorado. Bei Eldorado ist ja ein Deckbuilding-Spiel, also um sein Kartendeck nach und nach verbessert. Das ist ja übrigens nicht so, weil wenn ich eine Karte kaufe, dann wird die danach trotzdem in den allgemeinen Pool gelegt. Also das ist nicht so, dass ich die wieder zurückbekommen muss, wenn ich mir eine Joker-Karte oder sowas ausgesucht habe im Spiel. Das ist vielleicht wichtig zu wissen. Also dadurch spielt sich schon völlig anders.
Ja, aber das Spielgefühl hat mich daran
erinnert. Genau, richtig, genau. Und eine Sache, die ich noch habe, ist, es spielt sich sehr gut zu zweit. Es spielt sich wirklich richtig gut zu dritt. Und bei 4 Spielern war es nur noch so, dass ich gesagt habe, ja, das war jetzt noch gut. Also da war es schon so, dass ich einfach weniger planen konnte. Also da war es wirklich völlig, das Spielfeld einfach, bis ich dran war, sah wieder einfach völlig anders aus. Und ich musste am Anfang so viel nachmischen, also weil da einfach zu wenig Karten waren.
Nee, das stimmt. Also, ja. Wir mussten auch ständig mischen zu viert. Ja, das stimmt. Das Spielfeld verändert sich halt extrem. Bis du wieder dran bist bei 4 Spielern, kannst du eigentlich erst anfangen zu überlegen, wenn du dran bist. Das stimmt. Das ist zu zweit, zu dritt.
Genau. Aber es würde mich freuen, ganz ehrlich. Wenn es nominiert wird, würde ich mich wirklich freuen darüber. Das Spiel jetzt verdient.
Ja. Ist bei Queen Games erschienen bei uns in Deutschland. Luxor, nicht verwirren lassen, es gab schon mal 2001 ein Luxor-Spiel, so ein Kinderspiel, hat damit aber nichts zu tun. Der Entwickler ist Rüdiger Dorn und wie gesagt, bei Queen Games erschienen Von daher auch mal wieder ein schöner Coup für Queen Games, oder? Die haben auch schon dann länger nicht mehr bei der Spiel des Jahres Nominierung teilgenommen. Ich glaube, was haben sie gewonnen? Das Kingdom Builder war, glaube ich, von Queen Games.
Oh, richtig, auch, ne? Stimmt, ja. Und Alhambra.
Ah, Alhambra, ist schon eine Weile her, das stimmt.
Aber das war gut.
Gut, ganz schön clever ist unser nächster Titel.
Ach so, ich dachte, und meinst
der
nicht.
Ist von einem. Ja, ja. Das haben wir alle drei gespielt, ist bei Schmidt Spiele erschienen und erinnert nicht nur optisch an ein Spiel, was du, glaube ich, bis zum Abwinken gespielt hast, Stefan, nämlich das wunderbare Nochmal von den Brands. Man merkt sehr deutlich, dass sie versucht haben, diesen Erfolg nochmal einzufangen mit einer neuen Idee. Aber es ist mal wieder ein Würfelspiel, wo man mit dem Stift irgendwelche Dinge abhaken und ankreuzen muss auf einem Block. Aber es macht Sachen, die ganz schön clever sind, oder?
Also es ist auch vom Layout sieht es gleich so in dieser Reihe aus. Also Nochmal war ja so schwarz von der Packung her und auch von der Größe her, gleich klein und fein oder so ähnlich war das. In dieser gleichen Reihe ist es eben erschienen. Also es soll auch genau diese Leute ansprechen. Und es ist, würde ich sagen, nochmal für Experten. Also es ist nochmal eine Stufe obendrauf gepackt. Also ich habe es mit Daniel gespielt, der könnte eigentlich was dazu sagen zu den Regeln.
Genau, ich glaube, ich kriege die Regeln noch einigermaßen hin. Es ist ein schönes kleines Würfelspiel, bei dem man eben diesen kleinen Block hat. Und es sind 6 Würfel, fünf bunte Würfel und ein weißer. Und es geht einfach darum, dass man insgesamt 3-mal würfelt, das heißt, sich 3 von diesen Würfeln oder vielleicht auch weniger aussucht und dann auf seinem Block die entsprechenden Zahlen abkreuzt. Das heißt, auf dem Block hat man Bereiche, die nur blau sind, Bereiche, die nur gelb sind, grün, lila und orange. Und jeder Bereich steht halt für einen Würfel. Jeder Bereich hat aber unterschiedliche Regeln, je nachdem, was man da abkreuzen darf. Das heißt, bei dem Grünen zum Beispiel muss man jede Runde, wenn man was würfelt, eine höhere Zahl haben. Wie funktioniert das Würfeln? Man würfelt einmal und sucht sich dann einen Würfel aus. Alle Zahlen, die niedriger sind, kommen dann für den Gegner, für den Mitspieler, auf das Silbertablett.
Sehr schöne Metapher.
Oh, ja.
Es wirklich auch, wenn man in der Schachtel genau. ist, ein Silbertablett und da legt man tatsächlich die Würfel aufs Silbertablett. Ich fand es im ersten Moment total cheesy, aber im zweiten dachte ich dann eigentlich total schön.
Und es ist wirklich ganz schön clever, die Mechanik, dass man sich wirklich überlegen muss, ich hätte gerne für mich einen sehr hohen Würfel, ein sehr hohes Würfelergebnis, das ist in den meisten Fällen eigentlich immer gut oder auf den meisten von den Farbskalen. Natürlich gibt man damit automatisch alle niedrigen Würfel dem Gegner, was dazu führen kann, dass man von den 3 Würfeln, die man am Anfang normal nehmen darf, weniger nimmt, weil man sagt, man nimmt die 6, aber alles, was man runtergewürfelt hat, und das ist dann alles von der 5 runter, wenn man keine doppelte 6 hat, gibt man dem Gegner, was dann nicht so wirklich clever wäre. Diese Farbkästen sind dann ganz interessant, weil bei den blauen und bei dem gelben muss man zum Beispiel bestimmte Zahlen abkreuzen, die man exakt würfeln muss. Wie gesagt, bei dem grünen muss man immer höhere Zahlen würfeln. Der orange ist, glaube ich, ist komplett frei, die Zahlen, die man würfelt. Das heißt, da schreibt man einfach das Würfelergebnis rein und rechnet am Ende zusammen. Bei den anderen ist es so, dass man dann für bestimmte Sachen, die man erfüllt hat, zum Beispiel bestimmte Reihen von Zahlen erfüllt hat, kriegt man nochmal Boni, wodurch das Spiel wirklich dann anfängt spannend zu werden und man sagen muss, ich muss jetzt erst, in den Grünen brauche ich aber unbedingt die höhere Zahl, um dann noch einen Bonus freizuschalten. Es klingt jetzt ein bisschen komplex, eigentlich ist das Würfeln so die Basis von dem Spiel und dann kommt dieses drüber hinausdenken, merkt man auf einmal so, ich habe den ganzen gelben Kasten schon voll mit den Zahlen, habe mich aber gar nicht um die anderen Sachen gekümmert. Und dann merkt man auf einmal, dass man wirklich versuchen muss, auf jedem Feld mit jedem Würfel einigermaßen auch dann die Waage zu halten. Glaube ich, weiß nicht, habt ihr es anders gespielt, anders empfunden, dass man es schaffen kann mit 1, 2 oder 3 Farben und nicht mit allen 5?
Das ist genau der Reiz an diesem Spiel, finde ich, dass man das rausfinden will. Also man spielt und man spielt und man macht mal nochmal eine Variante. Und beim ersten Mal hast du irgendwie vergessen und merkst dann am Ende, diese Füchse, die ich da irgendwie noch freischalten kann, die zählen ja als Faktor, aber nur für den niedrigsten Wert. Das heißt, dann spielst du beim nächsten Mal so, dass du alles möglichst gleichmäßig erfüllen willst, damit dieser Fuchs relativ viel wert ist. Dann merkst du aber in der Partie, ich habe diese Füchse gar nicht freigeschaltet. Also das sind so kleine Icons, die du eben bekommst, wenn du eine Reihe oder einen bestimmten Punkt erreicht hast in einer Reihe. Und dann merkst du auf einmal, das hat mir jetzt auch nichts gebracht, weil diese Füchse, ich habe nur einen und da sind es halt irgendwie 5 Punkte oder sowas, ja. Und beim nächsten Mal, wie du schon gesagt hast, nimmst du eher immer die kleineren Zahlen, dann hat der Gegner aber irgendwie die höheren und so weiter und so fort. Also ich finde, das hat einen ungeheuren hohen Wiederspielwert, weil du durch diese sehr verschiedenen Arten, wie du Sachen ankreuzt, immer wieder auch so das Gefühl hast, jetzt probiere ich mal eine andere Taktik oder jetzt probiere ich mal ein bisschen eine andere Vorgehensweise oder ich konzentriere mich jetzt erstmal auf diesen gelben Bereich und dann hole ich mir da die Boni und versuche möglichst viel Kombo-Ketten herauszuarbeiten. Also zumindest war das das, was mir daran am meisten Spaß gemacht hat, Stefan. Ich weiß nicht, wie es dir ging als alter nochmal Profi. Wie hast du das denn
wahrgenommen? Nee, ich wollte genau das gleiche wie du eigentlich sagen. Also zum einen, es lädt halt wirklich einfach ein zum Auszuprobieren. Es hat eine tolle Lernkurve. Also irgendwie wurde ich immer besser und ich habe dann genau gewusst, beim nächsten Mal werde ich vielleicht noch besser werden und ich probiere mal das aus und mal dieses. Und diese Kettenreaktionen finde ich eben ganz toll. Also dieses, ihr habt eine Zeile voll, jetzt darf ich grün einsetzen, weil ich grün einsetzen darf, darf ich ein blaues Kästchen wieder eins reinsetzen. Und dann fühlt man sich ganz stark, dann fühlt man sich, oh, ich habe ja alles gemacht, was man machen kann. Und das ist einfach, bringt also ein gutes Gefühl. Also es bestärkt einen die ganze Zeit so positiv. Es ist natürlich nicht vergleichbar mit nochmal, weil das hier schon wirklich mehr ins Experten reingeht. Also das ist schon etwas komplexer und das kann nicht jeder. Das kannst nicht irgendjemandem vorsetzen und sagen, ja, würfel mal mit und such dir irgendwas aus und so, weil der wird gnadenlos scheitern. Ich glaube, der wird auch keinen Spaß dran haben. Ich weiß, als ich es mit meinem Vater gespielt habe, mit der total nochmal Experte ist eigentlich, der hat relativ lang gebraucht, um auch dieses Konzept zu verstehen. Nimm keine hohen Würfel, auch wenn sie dir gut reinpassen, weil du verlierst die anderen und wirst dann später mit wenig Würfeln weiterwerfen und das wird schwierig werden. Und da braucht man eben ein bisschen zu. Und auch den Einsatz von den Jokern, also das gibt so eine Möglichkeit, dass ich vom Gegner einen Würfel verwenden darf. Das ist sehr diffizil. Also da muss man wirklich sich genau Gedanken machen, wann der eingesetzt werden soll und für was man es einsetzt. Zum Beispiel hatten das der Daniel.
Es sind halt diese Ketten. Also diese Ketten sind wirklich lang teilweise, wie du schon gesagt hast. Dann hast du eine gelbe Reihe frei, kriegst dafür einen grünen. Dann hast du den grünen, dann darfst du dafür nochmal irgendwo ein X setzen. Dann machst du wieder bei gelb, schaltest dadurch noch irgendwie ein blaues Kästchen frei. Da machst du dann wieder irgendwie einen Joker frei, setzt den noch ein und so weiter und so fort. Und das hat bei uns dazu geführt, dass also wir Jungs, meine zwei Söhne und ich, fanden das total geil, diese Kombos zu machen. Und meine Frau, die nochmal auch total mochte, die fand es total nervig, dass man da ständig so da nochmal und hier nochmal und dann muss man aber auch noch bedenken, ist der Joker jetzt gut oder nicht? Also ihr war das dann tatsächlich schon wieder zu expertig, da bin ich ganz bei dir. Also das sieht so klein und fein und locker aus und als würde man einfach so ein bisschen würfeln und genau das verspricht ja das Spiel eigentlich auch, so zu sein wie nochmal. Aber ich finde, es ist schon auch eine Warnung wert. Es ist viel komplexer.
Aber das suchen ja viele und die möchten eine Herausforderung haben. Also genau, an die richtet sich das auch. Und ich hatte eine ganz interessante Situation mit Daniel. In dem letzten Wurf war es so, dass ich eben noch einen seiner Würfel verwenden durfte. Und ich habe das extra aufgehoben, weil ich mir dachte, okay, ich nehme halt von seinen 6 Würfeln oder 5 Würfeln, die er wirft, werde ich mir den besten rausnehmen. Und er hat da wirklich einen katastrophalen Wurf hingelegt. Und zwar mit allen dreien, sodass wir beide im Prinzip damit nichts anfangen konnten.
Das hat mir sehr leid getan. Du hast mir, glaube ich, vernichtet an dem Abend. Ich glaube, es ist auch, wenn es ein Expertenwürfelspiel ist, bin ich wahrscheinlich kein Würfelexperte. Was ich mich gefragt habe, was wir nicht erzählt haben, wir spielen ja über eine bestimmte Anzahl von Runden, also 1 bis 4 oder je nach Zahl 5 oder 6 Runden der Spieler. Kann man wohl rechnerisch diesen ganzen Zettel in 6 Runden vollkriegen, habe ich mich gefragt.
Müsste man mal durch, also kann man ja im Prinzip ausrechnen, oder? Ich meine, die maximale Anzahl von Xen wird ja logisch erklärbar sein, wenn man immer das, also ich glaube aber nicht, dass man es ganz voll kriegt, glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Nee. Weil beim ersten Spiel dann irgendwie, ich hob mir den Zettel an, ich verstehe das System, ich verstehe, ich muss diese Kombos auslösen und denke mir so, erstmal mache ich das gelbe Kästchen voll, denke ich mir dann und denke mir so, und Stefan sagt mir dann schon, du hast aber jetzt keine gelbe 2 mehr übrig, das ganze Spiel über. Und dann fühlt man sich ein bisschen dumm und nicht wirklich clever. Und das ist auch so, bei mir so, wenn ich das nächste Mal spielen würde, würde ich halt genau sagen, okay, ich muss da mehr drauf achten. Ich habe schon, was ihr beschrieben habt, dieses Gefühl von, ich muss es nochmal ausprobieren und gucken, was man verbessern kann dabei.
Ja, auch man lernt ja dann auch so Sachen, zum Beispiel der Joker-Würfel, der weiße, den kann man ja überall einsetzen, aber in Verbindung mit Blau ist er immer ein Doppelwürfel. Also Blau und Weiß müssen immer zusammengenommen werden, wenn du im blauen Feld was ankreuzt zum Beispiel. Und das sind dann so Ebenen, wo man dann anfängt, dann auch so um die Ecke zu denken. Also ich find's sehr cool, ich find's sehr reizvoll. Und ich mag ja Glücksspiele überhaupt nicht so gerne, aber ich finde, der Glücksfaktor ist hier total gering. Es ist kein Glückswürfelspiel, sondern dass das Würfel sind, ist eigentlich eher fast zweitrangig. Gell? Man kann ständig irgendwie neu würfeln, wenn einem das nicht passt. Ob man jetzt eine 2 oder eine 3 oder eine 4 würfelt, ist gar nicht so entscheidend fürs Spiel, sondern was du für einen Würfel nimmst, mit welcher Farbe und in welcher Reihenfolge, ist viel, viel entscheidender. Also so glücksabhängig fand ich dieses Spiel gar nicht.
Ja, die Strategie ist ja hier wirklich entscheidender, wo ich mein Kreuz gesetzt habe und welche Kästen ich eben dann bediene. Also ich glaube, ja, das ist das. Wo man aufpassen muss, ist mit der Spielzeit. Also, weil ich habe es ganz häufig schon angepriesen, habe dann hingelegt und gesagt, ach, ein Würfelspiel machen wir noch schnell am Ende. Und das dauert dann länger, als man denkt, weil bis man die Regeln erklärt hat, gerade wenn man zu dritt oder zu viert spielt, das dauert dann schon ein bisschen. Also es dauert länger, als man eigentlich denkt. Mhm. Also ich war dann teilweise eine Stunde wirklich dran. Wenn man halt mit drei Neulingen spielen würde, zum Beispiel. Also da, es ist wie gesagt ein Expertenspiel. Wenn die anderen das ernst nehmen und halt auch ein bisschen überlegen, dann kann es auch ein bisschen dauern. Aber ich finde es wirklich, es lohnt sich. Es ist ein sehr gutes Spiel. Also es ist was Gutes geworden, was man guten Gewissens eben auch empfehlen kann.
Ist bei Schmidt Spiele erschienen und hat eine Spielzeit von 30 Minuten laut Packung, wenn alle die Regeln kennen. Dann denke ich, kann man das gut in der halben Stunde, dreiviertel Stunde durchkriegen. Mit Regeln erklären dauert es tatsächlich ein bisschen, weil du musst halt wirklich jede einzelne Würfelfarbe erklären. Ja, so, also hier kannst du alles eintragen. Ah, okay. Ja, hier musst du immer aufsteigend. Ah, ja, aber es heißt nur irgendwie bei dem und so weiter. Und ja, und dann musst du aber auch erklären, dass der niedrigste Punkt mit den Füchsen und die Icons erklären und die Joker. Das kann schon ein bisschen dauern, ja. Entwickelt von Wolfgang Warsch und der hat einen ziemlichen Lauf gerade. Ha? Das ist sein viertes Spiel, glaube ich, dieses Jahr. Wir hatten wir reden ja gleich noch über ein, nee, heute doch. Nicht, oder? Doch, jetzt bin ich verwirrt. Doch, The Mind, über das wir gleich reden, ist auch von ihm. Und auch die Quacksalber, die gerade im Gespräch sind, ist auch von ihm. Also von daher ein Talent, was man im Auge behalten sollte.
Wird überall nur noch gewarscht, egal wo man hinguckt.
Ist immer ganz interessant, dass dann so Leute auf einmal so mehrere Spiele gleichzeitig haben, weil wenn die bei verschiedenen Verlagen erscheinen, natürlich haben die nicht alle gleichzeitig entwickelt, diese Spiele, aber das eine Spiel lag dann halt vielleicht zufällig 2 Jahre beim Verlag, das andere ist von diesem Jahr und auf einmal kommen die gleichzeitig raus, aber das war jetzt auch in Nürnberg und in Essen wird es wahrscheinlich auch so sein, ganz witzig zu beobachten, dass auf einmal dieser Name einem dann irgendwie überall begegnet, finde ich immer sehr, sehr amüsant.
So, als hätte es ihn auch vorher noch gar nicht gegeben, eigentlich.
Den Namen?
Nee, den Menschen, also Spiele von, bekannte Spiele von, es ist so ein bisschen, dass man die Brettspielszene fühlt sich schon so ein bisschen, als würde es dann diese Shooting-Stars geben, die auf einmal so, Stefan Feld war eine Zeit lang mal so, dass man wirklich jedes Stefan Feld-Spiel gespielt haben muss, was Fans natürlich immer noch spielen, aber es ist wirklich so das Gefühl, dass man sagt so, im Moment kommt alles von den Brands und dieses Jahr kommt halt alles von.
Ich war mir am Anfang gar nicht sicher, ob das ein echter Name ist. Also ich habe dann gedacht, vielleicht ist es ja ein Künstlername oder sowas wie bei Ice Cool, dass man irgendwie also was zusammengenommen hat, irgendwelche Buchstaben und dann kam halt das raus. Aber den gibt es wirklich und der heißt auch wirklich so. Ich glaube, der wurde nicht nur extra erfunden für die Brettspielszene.
Gut, bevor wir zu seinem zweiten Spiel kommen, schieben wir noch was dazwischen und gehen auf Tauchgang, Jungs.
Da bin ich ja wirklich neidisch auf euch, muss ich zugeben. Ich würde gerne dieses Spiel spielen, würde gerne von euch erfahren, wie ich 8 Leute an den Tisch kriegen kann, um auf Tauchfahrt zu gehen.
Ich habe auch lange gewartet. Ich habe dieses Spiel vor 2 Jahren, glaube ich, auf der Messe aufgebaut gesehen und dachte, boah, geil, das will ich sofort spielen. Captain Sonar, ein Spiel für 8 Spieler, wie du es gerade schon gesagt hast. Und es hat jetzt bis vor 2-3 Wochen gedauert, bis ich tatsächlich mal wirklich 8 Leute zusammen hatte. Und es lohnt sich. Es ist wirklich sehr, sehr cool. Captain Sonar ist ein U-Boot-Echtzeitspiel. Wir spielen 2 Teams, Captain, erster Offizier, Engine-Raum und Funker sind, glaube ich, diese Rollen. Also der eine kümmert sich um den Maschinenraum, der andere gibt eben die Befehle als Kapitän, der oder die andere ist dann für das Abhören der Gegner zuständig. Und was macht der vierte, Stefan? Der ist für
Systeme, oder?
Die Systeme zuständig, ganz genau. Und der Clou an der Sache ist, dass man wirklich gleichzeitig spielt. Also es ist im Endeffekt, im ersten Moment sieht es aus wie Schiffe versenken. Jede Mannschaft bestimmt, wo sie auf dem karierten Feld ihr U-Boot platzieren. Man hat aber nur 1 und es ist auch nur 1 Kästchen und dann fährt man aber in Echtzeit rum. Das heißt, der Kapitän gibt dann immer Befehle und sagt, wir fahren nach Norden. Und dann sagt der erste Offizier, alles klar, Und der Funker aus der anderen Mannschaft versucht herauszufinden, wo die sind. Und wie bei Snake baut sich ja durch die eigene Fahrt so langsam so eine kleine Linie auf. Und der Funker hört ganz genau zu, wie die andere Mannschaft fährt und muss herausfinden, wo die sich befinden. Und dadurch, dass auf der Karte Inseln aufgedruckt sind, später gibt's dann auch verschiedene Maps mit irgendwie Eisschollen, die irgendwie noch da liegen. Irgendwann hast du ja so eine Snake-Linie, also so Norden, Norden, Osten, Norden, Süden, Quatsch, geht nicht, Westen, Süden und so weiter. Und du versuchst dann mit so einer Folie, du hast dann so ein Edding und malst auf einer Folie die Linie nach der Gegner, wo du denkst, dass sie langfahren. Und irgendwann bekommst du so ein Gefühl dafür, okay, durch die Inseln können sie nicht durchfahren, also müssen sie hier irgendwo sein und da könnten sie sein. Und dann kommt der entscheidende Moment, dass der Funker dann sagt, Stefan, du bist doch jetzt der Captain in dem Beispiel, Stefan, ich glaube, sie sind hier. Und dann schreit der Captain, Stopp! Und kann Torpedos abfeuern. Stefan,
ja, mach also, weiter. Bin ich jetzt der Captain oder? Es gibt verschiedene, ja, es gibt eben die verschiedenen Torpedos. Rollen, die du angesprochen hast. Und das finde ich eben ganz gut, dass man da wirklich sagen kann, okay, die ein bisschen mehr Spielerfahrung haben oder die das Spiel vielleicht schon kennen, die nehmen eben eher diese Captain- oder diese Funkerrolle ein. Und die anderen können diese anderen beiden Rollen einnehmen. Also, dass man so eine Verteilung auch hat, dass man jeden irgendwie ansprechen kann. Also die mehr halt vielleicht jetzt so rausfinden wollen, wo man ist, weil das kann nämlich auch ganz schön stressig sein, gerade für den Funker, den man mitzeichnen muss. Wenn das jemand nicht liegt, kann er auch auf eine andere Rolle gehen. Und man wechselt auch ganz gerne zwischen den Partien die Rollen. Das finde ich eine sehr, sehr große Stärke von dem Spiel, dass man das Gefühl hat, man spielt es häufiger, aber hat es immer anders erlebt, weil man eine andere Rolle inne hatte und das Spiel auch so anders erlebt hat. Also es ist nämlich so, immer wenn der Captain einen Kurs vorgibt, der muss dann nämlich sagen so Kurs Nord, Kurs West und sowas, also muss immer sowas ansagen für den Gegner, damit er es auch gut hören kann, muss der im Maschinenraum sitzt, das abkreuzen. Also der muss immer gucken, dass der Captain nicht irgendwie beliebig fährt, sondern eine gewisse Reihenfolge vorgeht. Also er darf jetzt eben zum Beispiel nicht nur Nord fahren, weil dann würden die ganzen Systeme ausfallen. Das muss immer so ausgewogen sein.
Ja, das ist einfach so, eine Spielregel. Also es ergibt jetzt keinen Sinn, aber das ist halt einfach so ein Aufdruck. Jedes Mal, wenn du Nord fährst, musst du was abkreuzen und wenn da zu viele Kreuze sind, dann bekommst du einfach einen Schaden. Und deswegen ist jetzt ohne Bild schwer zu erklären, aber das sind so Gitternetze aufgelistet. Du kannst es dann wieder resetten, also die Maschinen reparieren sich wieder von selber, wenn du eine gewisse Kette von Befehlen, Richtungsbefehlen irgendwie abgekreuzt hast. Schwer zu beschreiben, wenn man es dann einmal gemacht hat, ist es irgendwie total logisch, aber inhärent Sinn macht es eigentlich nicht in dieser Welt. Gell? Das ist eigentlich nur eine Mechanik, damit man so ein bisschen gezwungen ist, in gewisse Richtungen
zu fahren. Und damit man halt kommunizieren kann, das ist es nämlich auch. Also, dass ich immer sagen muss als Captain, ich sag dann immer schön meinen Kurs und plötzlich sagt mir der aus dem Maschinenraum, du musst jetzt mal irgendwann nach Süden fahren, also sonst fällt hier alles aus und sowas. Und daneben mir sagt der Funker, ja, aber ich glaube, die sind nicht im Süden, die sind weiter dort im Osten, du musst dorthin fahren. Und dann, das ist eben gerade das Schöne, dass man so als Gruppe dann zusammenwächst und dann habe ich sie irgendwann entdeckt und schreie Stopp und dann sagt mir der eine, ich habe gar keinen Torpedo ready gerade in dem Moment. Und dann, okay, dann müssen wir weiterspielen und weiterfahren. Also wirklich, diese vier müssen so toll miteinander kommunizieren und müssen aufeinander abgestimmt sein. Und wenn das erste Mal schief läuft, dann freut man sich umso mehr, wenn man bei der nächsten Partie das irgendwie plötzlich alles glatt läuft und alle sich verstehen und ineinander das Ganze so schön eben dann schon läuft. Also ich habe dann wahnsinnig viel Spaß gehabt in dem Spiel.
Das Spiel profitiert auch wahnsinnig davon, wenn man es öfter spielt. Also wenn man nach der ersten Partie denkt man, boah, ist das ein Chaos und es hat ja überhaupt nicht funktioniert und dass wir irgendwie überhaupt überlebt haben oder den anderen gefunden haben. Aber das Spiel wird wirklich von Partie zu Partie besser, wenn man es mit den ähnlichen Leuten spielt. Ich finde immer mit einer neuen Gruppe, also ich habe es jetzt zweimal mit verschiedenen gespielt, es fängt immer wieder sehr, sehr hart an. Also so die sich da einzugrooven, wenn Leute es noch nicht gespielt haben, ist wirklich schwer. Es ist kein einfaches Spiel, diese Koordination hinzukriegen in dieser Gruppe und diese doch etwas abstrakten Regeln zu kapieren. Wann darf ich jetzt da ankreuzen und warum kann ich jetzt kein Torpedo feuern? Ach so, das System ist hier jetzt überladen und das passiert ja alles in Echtzeit, Daniel. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich glaube, du kannst es dir vorstellen, oder?
Klingt so ein bisschen wie eine Teambuilding-Maßnahme. Ja, eine spielerische. Ich hatte erst einmal gedacht, als ich das Spiel öfters gesehen hatte, jetzt auch in Nürnberg auf der Spielemesse aufgebaut, in groß gesehen, da gibt's so diese extra Wände, die sie dafür bauen bei Pegasus, da fand ich es immer ganz spannend. Ich hatte immer Angst, dass es viele kleine Minispiele sind, die jeder spielt. Es gibt ja so vergleichsweise, ich glaube Space Cadets oder so Spiele, wo jeder sein kleines Minispiel hat, aber so wie ihr es beschrieben habt, ist wirklich so, dass ja dieser Team-Effekt da im Vordergrund steht, dass man sagt, Jetzt muss man sich auf den anderen einlassen, ihm zuhören, nicht nur der gegnerischen Mannschaft, sondern dem Captain zuhören, was er macht und halt wirklich auch darauf achten, dass man einen Torpedo hat. Also klingt schon sehr verlockend für mich und ich glaube, ich muss doch mal wirklich Menschen suchen, die mit mir auf Tauchfahrt gehen. Das hört sich echt spannend an.
Es lohnt sich, es ist halt wirklich schwer, diese 8 Leute immer zusammenzukriegen, wenn man jetzt nicht schon eine feste Gruppe hat, die irgendwie sowieso jeden Dienstag spielt. Also Messe, so, das ist ein bisschen das Problem daran. Man kann es auch zu weniger spielen. Also wenn man ein bisschen Übung hat, reichen auch 6 Leute locker, weil wie Stefan schon gesagt hat, Captain und Funker ist relativ anspruchsvoll. Dann der in dem Maschinenraum, der hat auch viel zu tun, aber es gibt eben dann diese vierte Rolle, die man auch als Doppelrolle gut spielen kann. Die vierte Rolle ist der, der einfach nur die Systeme auflädt und der darf einfach jedes Mal ein Kreuz machen, wenn eine Richtung gefahren wurde. Und wenn du halt 3 Kreuze bei Torpedo hast, dann kannst du sagen, Captain, Torpedo sind ready. Und dann muss der Captain halt abstimmen, okay, Torpedos sind geladen. Das ist quasi die Zeit, die es braucht, um diese Torpedobank zu laden. Dann muss er im Maschinenraum fragen, sind unsere Torpedosysteme bereit zum Feuern? Und dann muss der halt sagen, ja, wir müssen noch einmal Osten fahren. Okay, dann fahren wir noch einmal Osten, jetzt können wir feuern. Und dieses Ankreuzen, der hat am wenigsten oder die hat am wenigsten zu tun, diese Rolle. Und die das kann man auch gut als Doppelrolle spielen.
Der Kapitän dann auch, oder? Der Kapitän würde wahrscheinlich diese Rolle mit übernehmen, am ehesten, oder?
Wenn man schon mal 1-2 Mal Captain gespielt hat, dann kann man das übernehmen. Ich habe es letztes Mal dann probiert, nach einmal spielen, dann den Captain mit Doppelrolle zu spielen beim nächsten Mal und war völlig überfordert. Aber wenn man das ein paar Mal macht, bei der 2., 3., 4. Partie ging das dann tatsächlich ganz gut. Man kann aber auch, das finde ich ganz gut, Stefan, ich weiß nicht, ob du es ausprobiert hast, einen rundenbasierten Modus spielen. Den kann man theoretisch dann auch zu zweit spielen, wenn man möchte. Hat natürlich einen ganz anderen Reiz, aber zumindest ist dieses Spiel, auch wenn man es kauft, nicht nur für 8 Leute, sondern man kann auch mit weniger
spielen. Ja, also ich habe ihn nicht probiert. Ich bin aber auch so ein großer Fan von so Echtzeit und dass es ein bisschen stressiger sein darf. Ist halt nicht für jeden, das muss man auch dazu sagen. Mhm. Also in dem Spiel sind schon alle richtig involviert. Und das ist, wenn ich jetzt 8 Personen beisammen habe, wäre das immer das Spiel meiner Wahl. Also wo ich einfach sagen würde, okay, greifen wir zu dem. Weil ganz häufig ist es so, du spielst irgendein Spiel mit 8 Personen und irgendwie muss man dann eine hohe Downtime. Oder es ist nicht, jeder ist nicht im Spiel drin, sondern muss erstmal warten, bis wer dran ist oder irgendwie sowas. Und hier ist es aber tatsächlich so, dass alle wichtig sind. Alle sind drin und jeder weiß, er muss auch funktionieren, damit das Ganze insgesamt funktioniert. Das ist, glaube ich, die ganz große Stärke von dem Spiel. Und wie gesagt, es ist halt vielleicht auch manchen zu stressig. Also gerade wenn man weiß, okay, ich muss auch fit sein dafür, ich würde es jetzt nicht um 1 Uhr nachts spielen. Also das ist schon was, wo man gedanklich dabei sein muss. Bei weniger Spielern, deswegen finde ich es auch sehr interessant, dass Pegasus es aufgenommen hat, weil ich mir immer dachte, okay, ein Spiel, was nur mit 8 richtig gut geht und mit 6 nur so, dass ein Spiel überhaupt finden wird, irgendjemanden, der es in Vertrieb nimmt, finde ich umso besser. Und deswegen finde ich es auch toll, dass es empfohlen wurde, letztes Jahr zum Spiel des Jahres.
Genau. Also auf der Empfehlungsliste, genau.
Ja. Hat mich sehr gefreut darüber, weil es eben so ein tolles Gefühl vermittelt. Und es wurde angekündigt, eine 4-Spieler-Version fürs angekündigt. Also das soll eben kommen.
Und ist nicht sogar auch eine Erweiterung für Captain Sona angekündigt mit neuen Karten oder so, hatte ich mal gehört?
Genau, also es ist auch schon relativ viel drin. Es gibt, wie gesagt, so eine Eiskarte, da kannst du, also es gibt noch ein paar Features, die wir jetzt noch gar nicht so erzählt haben. Du kannst auf Tauchstation gehen, du kannst dann so nah eben zünden, um den Gegner irgendwie so abzufragen. Das ist auch eine ganz coole Mechanik. Es gibt einen Sensor-Array, den du quasi zünden kannst. Dann muss der Gegner dir sagen, wo er ungefähr ist. Aber eine Sache stimmt und eine ist ungenau. Also eine kann gelogen sein. Und es gibt so einen Modus, wo du dann fragen kannst, bist du in Sektor 6? Und dann müssen die anderen wahrheitsgetreu antworten. Du kannst auf Tauchstation gehen und dann gibt's eben zum Beispiel Spezialkarten, die auch schon in der Basisversion drin sind. Da kannst du dann nur, weil alles unter Eis ist, kannst du halt nur auftauchen, wenn du auf solchen Durchbrüchen bist. Also da gibt's dann so Löcher im Eis. Und dann wissen die Gegner, wenn du auftauchst, wissen die Gegner halt, okay, der ist entweder hier oder hier. Das heißt, es wird deutlich einfacher dadurch auch herauszufinden, wo der Gegner sich jetzt befindet. Also von daher ist da schon einiges drin, aber es gibt eben auch eine Erweiterung für dieses Spiel schon. Aber wie gesagt, man muss es wirklich oft spielen, damit sich die, glaube ich, dann auch noch lohnt. Wenn man da aber voll drin ist und richtig eingespielte Teams hat, ist es auf jeden Fall cool, dass da schon neue Karten und neue Sachen und neue Features und so damit dazukommen. Wie lange dauert so eine Partie, Stefan? Also eine Partie kann zwischen 20 bis 30 Minuten oder so, würde ich sagen, oder? Aber arg viel länger
dauert es eigentlich. Deswegen spielt man auch häufig mehrere Partien und wechselt dann die Rollen, weil bei 20 Minuten also 20 bis 30 hätte ich jetzt gesagt, ja. Mhm.
Ja. Aber dieses Team-Event, das trifft es eigentlich ganz gut. Also wenn Coaches oder Unternehmensberater oder sowas zuhören sollten, schaut euch das mal an. Ich glaube, das ist so als für so teambildende Maßnahmen oder für solche Events eignet sich dieses Spiel tatsächlich sehr, sehr gut. Weil du, klar hast du so einen Brettspielcharakter, aber durch diesen Echtzeitfaktor und auch wenn du von außen, glaube ich, zuschaust, wie vier Leute sich versuchen, innerhalb dieses Teams zu koordinieren, ich glaube, da kann man einiges rausziehen. Ich glaube, das eignet sich tatsächlich sehr gut für solche Anwendungen.
Was ich noch letztens Schönes gehört habe für Leute wie mich, die nicht so sehr auf so hektische Spiele stehen, wahrscheinlich wäre es dann doch nichts für mich, weil ich immer so ein bisschen auch gerne mal ein Schluck Bier trinken möchte nebenbei in Ruhe, wenn ich was spiele am Spieleabend, habe ich letztens gehört, was für dieses Jahr angekündigt ist Treasure Island von Matago. Die gehen in eine ähnliche Richtung. Bei denen geht es darum, so semi-kooperativ auf einer Insel einen Schatz zu finden. Und auf diesen Inseln wird dann auch mit Stiften rumgemalt und jeder kann in bestimmten Formen suchen, wo der Schatz liegt. Das könnte vielleicht was sein, was in diesem Jahr noch ein ganz spannendes Spiel wird, was das so ein bisschen aufgreift, dieses kooperative, aber halt auf einer Karte rummalen und so.
Aber das ist vielleicht ein ganz netter Hinweis. Witzigerweise fand ich Captain Sonar gar nicht so stressig, wie ich es mir vorgestellt habe. Ist es nicht? Oder, Stefan?
Ich weiß, ich hätte jetzt mit XCOM verglichen.
Ja, aber man hat nicht so den Zeitdruck. Also man ist sogar erfolgreicher, haben wir dann gemerkt, wenn man sehr koordiniert und sehr ruhig dabei bleibt, weil man eben so, wir fahren nach Norden. Okay, Captain. Weißt du, man hat so diese U-Boot-Stimmung auch. Also okay. Ich habe es mir viel hektischer vorgestellt. Ich weiß nicht, wie es bei euren Runden war, Stefan, aber bei uns war das dann eigentlich eine sehr ruhige Atmosphäre und eine sehr ruhige Stimmung.
Ich glaube, das kommt darauf an, ob man spielt oder zuschaut. Ich glaube, wenn man zuschaut und die Regeln nicht genau kennt, wirkt es wahnsinnig hektisch. Und wenn man selber spielt, ist man so konzentriert und so auf seine Rolle fixiert, dass man das gar nicht so wahrnimmt. Ich glaube, das ist der Unterschied.
Aber ich glaube, dass es tatsächlich effektiver ist, wenn man nicht hektisch ist bei dem Spiel. Natürlich wird es ein bisschen hektischer, wenn dann ab und zu mal so Situationen, wenn dann der Funker sagt, hey, ihr habt jetzt nicht deutlich gesagt, seid ihr jetzt nach Norden oder nach Osten? Und dann ruft der andere Captain irgendwie, stopp, wir zünden einen Torpedo. Ja, zählt es jetzt noch mit, das Norden oder nicht? Also da wird es dann so ein bisschen hektisch und unruhig, weil es da dadurch einfach viele Leute durcheinander reden. Aber ansonsten ist man, glaube ich, besser dran, wenn man sich wie bei einem U-Boot ganz klare Kommandos gibt und so. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, ist ein sehr besonderes Spiel, also ein außergewöhnlicher Titel auf jeden Fall. Der nächste genauso, Daniel, The Mind, führ uns doch mal ein bisschen in die Welt von The Mind.
The Mind, wir hatten es eben schon gesagt, das zweite Wolfgang Warsch-Spiel in diesem Podcast ist eigentlich ein relativ simples Spiel, ein Kartenspiel. Wir haben einen Stapel mit 100 Karten, mit Zahlen von 1 bis 100. Jede Zahl gibt es einmal. Und das war es auch eigentlich schon. Wir versuchen nur gemeinschaftlich, als kooperatives, als Team, die Zahlen von 1 bis 100 in der richtigen Reihenfolge zu legen. Das ist nach Leveln gestaffelt. Das heißt, in der ersten Runde kriegt jeder von uns, 2 bis 4 Leute, eine Karte auf die Hand. Und dann ist die Frage, wann spielt er die? Und dazu überlegt man sich, habe ich jetzt die Niedrigste auf der Hand, dann lege ich sie offen hin und hoffe, dass kein anderer vor mir die Karte hingelegt hat. Das heißt, man muss versuchen, sich nonverbal, das ist das Wichtigste dabei, man redet zum Beispiel nicht, wer welche Karte auf der Hand hat, sondern allein durch Blicke, durch Gesten, also meist nicht einladen, aber eigentlich nur durch Blicke, dann diese richtige Reihenfolge der Karten von 1 bis 100 dann hinzulegen. In der zweiten Runde, wenn man das geschafft hat, kommt in der zweiten Runde, hat dann jeder 2 Karten auf der Hand. Das macht das Ganze schon ein bisschen schwieriger. Und die Herausforderung ist wirklich in dem Spiel, sich aufeinander abzustimmen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie schnell der andere die Karte hinlegt, wie schnell er zuckt, wie lange er abwartet. Das ist so ein bisschen wie ein Podcast. Ich könnte jetzt weiterreden und weiterreden und weiterreden und die ganze Zeit Karten legen, solange mich keiner
unterbricht. Oder du machst halt eine künstlerische Pause und wartest, ob jemand darauf reagiert. Und wenn keiner reagiert,
und diese künstlerische,
dann rede ich weiter.
Pause. Genau das. Das ist einfach, wenn du Leuten dabei zuguckst, dieses Spiel. Ich kann mir gut vorstellen, dass es mir Spaß machen würde, einfach nur beim Spielen, ähnlich wie es bei Captain Sonar gesagt hat, den Leuten zuzuschauen. Weil du fängst auf einmal an, dass Leute die Karte ganz langsam zum Stapel verdeckt, zum Ablegestapel hinfahren oder ihre Karten hinlegen, die Arme verschränken, sich vom Tisch wegbewegen, vielleicht sogar aufstehen.
Also auch schon Beispiel, gesehen. Du hast irgendwie eine 98 auf der Hand und die anderen sind gerade bei 17. Jemand legt eine 17. Und dann legst du deine Karte so auf den Tisch und verschränkst halt die Arme so nach dem Motto, ja, ich komme jetzt eh nicht mehr dran. Also ich bin eh definitiv der Letzte. Mhm. Du weißt aber nie, ob der Stefan vielleicht, der dann auch wartet, vielleicht nicht die 99 hat. Kann ja passieren.
Man versucht es dann auszurechnen. Ja, der Wahrscheinlichkeit nach, wenn jetzt jeder von den vier Spielern fünf Karten hat, dann sollte ich das irgendwie nicht dran sein. Aber das ist wirklich so auch dann, es kommt halt meistens ganz anders. Und dieses Abwägen, dieses zwischen den Spielern, was dann passiert, ist wirklich einfach eine Schau dazu
zu gucken. Es ist so banal, auch dieses Spiel. Legt Karten von 1 bis 100 ab. Also und man kann das so schwer in Worte fassen, welche Stimmung bei diesem Spiel passiert. Und deswegen heißt das Spiel ja auch The Mind, weil man versucht, seine, ja, so diese Meta-Ebene, oder nee, Meta-Ebene ist das falsche Wort, so diese spirituelle Ebene, sage ich jetzt mal, zu erreichen, dass man sich nonverbal, ohne Worte, auf diesem Gefühl trifft. Also eigentlich müssen alle im Gefühl haben, als Gruppe zu funktionieren und diese Karten abzulegen, weil keiner hat ja diese Information. Es ist kein Spiel, bei dem du Informationen hast. Die einzige Information ist, da liegt jetzt eine 28. Und du hast die gespielt und du hast nicht die nächste Karte gleich hinterhergelegt. Das heißt, ich kann nur ungefähr ahnen, dass deine nächste Karte wohl nicht auch im 20er oder im 30er Bereich ist, sondern wahrscheinlich dann im 40er, 50er, 60er Bereich. Ja, aber ob ich jetzt mit meiner 74 Karte als nächstes dran bin oder nicht, kann mir einfach niemand hundertprozentig garantieren. Und dieses Gefühl, wenn man das dann schafft, ja, wenn man eine fehlerlose Partie irgendwie hinlegt und dann auch der zweite Level, der dritte Level, der vierte Level, weil man immer mehr Karten auf die Hand bekommt, wird es ja auch immer schwieriger abzuwägen, wann bin ich denn jetzt eigentlich dran? Und das ist so ein tolles Spielgefühl, mit so einer simplen Regel eigentlich. Also das hat mich völlig fasziniert, dass das so gut funktioniert, weil ich habe davon gehört, von diesem Spiel, und dachte, sowas Banales, also das ist doch kein Spiel. Was soll denn daran Spaß machen? Habe ich aber auch damals schon bei dem 100er Spiel gedacht, was ja so ähnlich
also funktioniert. Also das ist immer. Wirklich, man kann es so schwer in Worte fassen, weil das so eine herausragende Sache ist, wenn man in diesem Spiel drin ist und die Leute ganz anders wahrnimmt. Also ich habe das Spiel schon mit Personen gespielt, die ich vorher nicht kannte. Danach kannte ich die. Ich habe zumindest das Gefühl gehabt. Mhm. Warum? Weil ich sie angeschaut habe. Ich habe ihre Mimik, ihre Gestik studiert. Ich habe die wirklich genau in die Augen geschaut. Das macht man selten. Das macht man im Alltag eigentlich relativ selten, so genau die Leute zu studieren, wie man es in dem Spiel tun muss. Und das ist eben auch was diese neue Spielerfahrung ausmacht. Also ich habe das noch beim Spielen nicht erlebt in dieser Dimension. Das ist intensiv, das ist fast schon intim. Also wenn ich jemand wirklich genau angucke und was von ihm wissen will und ich fordere ihn heraus ein bisschen durch meine Gestik und durch meine Augen, die halt dann so seine anstarren und ich will ihm doch signalisieren, nein, du bist dran. Das ist deine Karte, die du spielen musst. Ich sag's dir, hör mir zu, lies es in meinen Augen ab. Ich versuche es dir mal irgendwie zu übermitteln. Also das ist, ich finde, das ist das ganz Besondere. Also was mache ich? Ich bin im Level 1, ich habe eine Karte und ich habe 38. Was mache ich? Wo stehe ich damit? Ich weiß es nicht, aber ich gucke die anderen an und schaue von ihnen irgendeine Reaktion zu bekommen. Hat einer vielleicht schon, signalisiert er mir eigentlich schon, er kommt eh erst ganz, ganz spät dran? Oder ist meine Karte vielleicht sogar die letzte, die gespielt werden muss?
Und diese Regeln sind ja so einfach diese Karten abzulegen. Aber ich finde, der Wolfgang Warsch hat es ganz clever gemacht auch hier ganz schön clever gemacht, dass er diese leichten Videospielansätze da reingebracht hat, indem es eben Level gibt. Also Level 1, das ist wirklich ein erster Level, hat jeder eine Karte. Schafft man eigentlich immer, fast immer. Und dann kommt aber Level 2, dann hast du schon zwei Karten. Level 3 und du hast wirklich so dieses Achievement-Gefühl, dass du, wenn du jetzt Level 5 geschafft hast, dann bekommst du ja auch wieder quasi so Bonus-Items, die du dann irgendwie wieder einsetzen kannst. Also es gibt diese Ninja-Sterne, warum auch immer. Ja. Ja. Also diese ganze Thematik sind dann irgendwie so Häschen, die so Psychohasen. Und dann gibt's irgendwie wirklich Ninja-Sterne. Und diese Items bieten dir halt so kleine Erleichterungen. Also wenn alle das Gefühl haben, wir kommen jetzt so nicht weiter, weil wir haben alle so ungenaue irgendwie Gefühl, wer jetzt dran ist, dann können ja alle die Hand heben und dann darf man eine Karte entfernen oder dann darf jeder eine Karte weg. Die niedrigste Karte, oder?
Genau. Von jedem Spieler die niedrigste Karte wird dann weggelegt.
Ja, und das ist dann auch wieder cool, dass man so so eine Regelset dafür hat, aber man kann sich die eben halt auch so freischalten, indem man den Level schafft davor. Das finde ich irgendwie cool gelöst.
Das Schöne ist aber auch, dass dieser Wurfstern nicht allen Leuten hilft. Stefan, erinnerst du dich noch? Wir haben eine Partie zusammengespielt, wo es dem Christoph dann sehr schwer fiel, sich dann in dieses Gefühl, wie er sich reinversetzt hat, auch so, wie man halt von der Geschwindigkeit her die Karten legt. Wenn dann plötzlich dieser Wurfstern kommt, er die niedrigste Karte abgeben muss, das hat ihn total rausgebracht. Das hat ihn wirklich aus dem Spiel rausgeschmissen. Und wir mussten danach nochmal, das finde ich fast noch schöner als diesen Wurfstern. Das heißt, einer kann die Hand heben und wenn alle die Hand heben, wird dieser Wurfstern gespielt. Ist die schönste Regel, ist wirklich dieses Eichen, dass man die Hand auf den Tisch legen kann und auch die anderen einlädt dazu, das ist fast schon wie so ein bisschen wie so etwas Spirituelles, dann die Hand auch auf den Tisch zu legen, um wieder runterzukommen, um das Gefühl für den anderen zu bekommen. Es kommt so ein bisschen esoterisch rüber. Es ist wirklich so, es hat mir in Spielen, ich habe das mit meiner Freundin einmal geschafft, das komplett durchzuspielen, im Zweispielerspiel, aber auch nur, weil wir gesagt haben, so, jetzt nochmal ruhig für die letzte Runde, jetzt gucken wir uns nochmal an, in das Gefühl zu bringen und dann nochmal zu starten. Das war super. Es war wirklich, und es ist auch kein Spiel, was man wie andere Spiele versuchen kann, mit Gewalt irgendwie durchzuspielen. Das geht halt nicht, weil du halt einfach das nicht wirklich durchpressen kannst und nicht versuchen kannst, so keine Tour de Force
machen. Und auch Scheitern macht ja bei dem Spiel Spaß, weil es halt so ein Reiz ist, aber nächstes Mal schaffen wir es, oder? Also ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn man dann verliert in diesem Spiel, weil man sofort den Reiz hat, jetzt sind wir irgendwie, beim nächsten Mal synken wir unsere Gehirne, unser Mindset irgendwie noch besser.
Es ist total motivierend. Also vor allem, man kommt sich wieder Held vor, wenn der eine die 35 nickt, dann legt sie die 36 und der andere die 37.
Ja.
Und dann schaut man sich so an und weiß,
und es entstehen so Positionen, die der Autor Leben das ist aber auch errechnet haben kann. Das ist ja wirklich total gemischt. Aber wenn dann wirklich dieser Situation eintritt, 36, 37, 39, das ist so ein erhebendes Gefühl oder erhabenes Gefühl.
Ja, wir sind die Besten.
Das Schöne ist, dass dieses Spiel halt so simpel ist und dass die Geschichten halt durch die Situation geschrieben werden. Das macht es einfach unglaublich. Dass einfach diese Situation halt, du kannst ja halt in dem Legacy-Spiel kannst du Situationen vorbauen. Wir haben viel drüber gesprochen, dass es an bestimmten Punkten dann halt Wendepunkte gibt. Aber in diesem Spiel entstehen die Wendepunkte einfach auf der simpelsten Vorlage Zahlen von 1 bis 100. Das ist wirklich beeindruckend. Meine Frage wäre noch, ob das für euch ein Spiel des Jahreskandidat wäre.
Ich wollte gerade überleiten dazu. Ich wollte gerade sagen, The Mind, Azul und Luxor. Ist doch dann jetzt die Nominierungsliste, oder? Würde ich jetzt, wäre jetzt mein Tipp.
Es sind auch genau meine. Wobei man sagen muss, ich hatte tatsächlich Leute, die mit The Mind nichts anfangen konnten. Also ich habe es zweimal erlebt, wo ich es auch akzeptiert habe. Also die haben es nicht verstanden. Also die haben wirklich gesagt, ja, what's the point? Also wo ich ihnen erklären musste, ja, lass dich drauf ein. Also das ist wirklich wie ein bisschen mit Esoterik. Du kannst jemanden nicht davon überzeugen, der es da nicht dran glaubt, so ungefähr. Also du musst ihn schon dann darauf vorbereiten, nein, lass dich drauf ein, wir können das rauskriegen. Und jeder hat so ein anderes Timing. Also manche legen die Karten so schnell hin, wo ich sage, warum legst du jetzt schon die 12? Ich war doch erst bei 5 oder irgendwie so. man muss sich so aufeinander einlassen. Trotzdem ist es für mich ein Spiel des Jahres, weil es so außergewöhnlich ist. Weil es so besonders ist, weil es so einfache Regeln hat, weil es mir Sachen bereitet hat und Erlebnisse beschert hat, wie kein anderes Spiel in diesem Jahr. Und ich möchte, dass andere Leute das auch haben können, diese Erfahrungen. Und deswegen gehört es dahin.
Daniel, was sagst du?
Sehe ich ähnlich. Ich bin nicht der Freund von kleinen Spielen, muss ich zugeben. Ich bin auch kein Freund von dem Spiel des Jahres Spiel Hanabi, was ja irgendwie auch so ein Vergleichswert wäre. Mir macht das nicht so Spaß. Ich brauche halt was Breiteres, Größeres, wo ich mich mehr reindenken kann. Ich brauche eigentlich auch eine Welt, in die mich reindenken kann. Ich mag zwar Azul, bin aber eigentlich nicht so der Freund von abstrakten Spielen. Ich mag lieber so ein Worldbuilding, irgendwie, wo ich dann dabei sitze und noch was erschaffe und was baue. Aber ich sehe es ähnlich wie Stefan, ich sehe dieses Gefühl, was dabei rumkommt. Und es gibt halt wenig Spiele, die es halt schaffen, mit so einfachen Regeln diese Gefühle bei mir zu erzeugen. Und ich glaube halt einfach, dass es das ist, was du der ganzen Familie auf den Tisch legen kannst, die halt sofort dabei sind. Und natürlich gibt es immer wieder Leute, denen das nicht taugt, aber ich glaube, dass die Jury das auf jeden Fall mit einbeziehen wird und auf die Liste setzen wird.
Und ich finde, es funktioniert auch besser als Hanabi. Also Hanabi hat bei uns so gar nicht funktioniert. Und dieses Spiel The Mind hat genau das, was ich mir damals von Hanabi gewünscht hatte, was mir versprochen wurde durch dieses Spielerlebnis. Hanabi, kurz zur Erklärung, da musst du auch Karten ablegen, aber du hältst sie verkehrt rum. Also du bist der Einzige, der die Karten nicht sieht, die du auf der Hand hast, und die anderen sehen sie. Und da spielt man ja auch quasi so ein bisschen ins Blinde hinein. Und bei The Mind funktioniert es aber viel cooler, weil halt alle so auf dieser Gefühlsebene nur hantieren. Und Hanabi hat ja trotzdem dann so ein Regelset, dass die anderen dir irgendwie so sagen können, was du irgendwie machen sollst. Und ich finde auch, dass The Mind besser funktioniert als dieses 100 oder wie das hieß.
The Game. Also
The Game, genau. Wo man eben auch die Zahlen von 1 bis 100 ablegt. Das war auch schon cool. Aber The Mind hat dieses Spielgefühl, was es halt so in der Form einfach, was man so noch nicht gespürt hat. Und ich glaube, das ist das, was die Jury auch sehen wird daran. Ja, bin ich mir relativ sicher. Gut, das war's. Aber dann kommen wir doch jetzt zu einem Spiel mit einer Welt, in die du dich reindenken kannst, Daniel. Detective Stories Fall 1 habt ihr mitgebracht, das Feuer in Adlerstein. Und als Untertitel steht hier in unserem Dokument Escape-Spiele 2.0 Fragezeichen. Und das finde ich jetzt sehr interessant. Was meint ihr denn damit?
Ja, der Stefan hat es eigentlich zu mir mitgebracht und es war so eine Überraschung, weil er in der kleinen Box ankam und mir gezeigt hatte, hier, das ist noch versiegelt, da habe ich noch nicht reingeguckt. Und dann haben wir es aufgemacht und das war wirklich überraschend, weil es erstmal, ich hatte es eben schon erwähnt, nicht so die hektischen Spiele, ich bin nicht so der Fan davon. Ich konnte nebenbei in Ruhe mein Bier trinken und meine Brezen essen, weil es in dem Fall keine Zeitvorgabe hatte oder auch kein Wettrennen ist. Was ist es? Es ist ein Kasten, in dem verschiedene Dokumente drin sind. Darf ich das eigentlich schon sagen, Stefan?
Materialien würde ich noch sagen, so allgemein auch noch.
Ja. Materialien, es gibt Materialien, wir hören dann auf. Und jetzt, wenn ich es mir überlege, ich hatte mir schon viele Sachen zurechtgelegt und jetzt fällt es schwer, darüber zu reden, ohne zu reden, was drin steckt. Es geht um einen Kriminalfall, den es gilt zu lösen. Dafür werden verschiedene Materialien einem zur Hand gegeben und man geht das in der Reihe nach durch und überlegt sich, was ist da passiert. Stefan, wie weit soll man darauf eingehen, was in diesem...
Also ein bisschen was kann man, glaube ich, schon sagen. Also wir hatten da wirklich gar keine Ahnung. Also es war versiegelt und ich habe auch gesagt, ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nur, es ist von Adventure und die machen normalerweise Escape-Room-Spiele. Also wird es was in diese Richtung sein. Aber es ist was anderes. Aber man wird nicht angeleitet. Das sind einfach nur Akten und irgendwelche Aufzeichnungen und Polizeiberichte und Zeitungsausschnitte und was weiß ich. Also alles
Mögliche. Also alles, man hat alles sofort. Das sind jetzt keine Umschläge, die man irgendwie aufmachen muss. Liegt da steht nicht drauf. Er mische dieses Kartendeck nicht. Man macht einfach auf und dann geht's los.
Wir haben nicht mal gewusst, ob wir die Uhr anmachen sollen. Also es war wirklich nur drin gestanden, spielt dieses Spiel und gibt am Ende im Internet die Lösung ein, wer glaubt, wer es ist. Das war im Prinzip als Regel drin gestanden. Und ab dann hatten wir eigentlich nur noch Rohmaterialien.
Und das Schöne ist auch, es gab keine Reihenfolge, in der wir diese Sachen angucken. Kein Legacy, kein guck dir erst alle Bilder an, guck dir dann alle Zettel an. Und es fing einfach so, der ganze Tisch war nachher ein Wust von Unterlagen, weil alles auf einem Haufen lag. Das hat es wirklich interessant gemacht, weil man kommt sich so ein bisschen vor, deshalb auch vielleicht 2.0. Zum einen selber wie ein Polizist, weil du sagst, okay, welche Informationen ziehe ich daraus und leg die auf einen Stapel und guck dann hier. Das hat schon ein bisschen einem das Gefühl gegeben, dieses Gefühl der Immersion, dieses, man ist halt in diesem Fall drin. Und die Echtheit der Materialien hat auch was ausgemacht, dass man denkt, das könnte wirklich so passiert sein. Bei vielen, auch bei den, so schön die Exit-Spiele sind, ist es doch nur eine Schachtel und man wundert sich, warum baue ich auf dieser Schachtel jetzt eine andere Schachtel oben drauf und messe dann irgendwas aus und male irgendwas und zerreiße was. Und bei dem Fall ist es wirklich so, es könnte einfach auch ein Kriminalfall sein. Das ist
natürlich trotzdem. Also so als hätte man die Unterlagen von einem Cop irgendwie gefunden, ein Schreibtisch geöffnet. Also sind jetzt auch keine Plastikspielzeugchen drin oder wie muss ich das Materialien vorstellen? Ist es dann wirklich so ein richtiger Heftordner oder sind es dann so Fake-Zeitungsausdrucke? Ihr könnt ja mal so ein paar Sachen sagen, auch wenn sie nicht richtig drin vorkommen, aber in welche Richtung muss man sich das denn vorstellen?
Also es sind schon Materialien dabei, jetzt nicht aus Plastik, aber schon was man auch so halt dann aus dem Überraschungsei vielleicht finden könnte, sagen wir es mal so. Und also es ist natürlich schon ein bisschen konstruiert. Also die ganzen Sachen, das ist jetzt schon ein Kriminalfall. Und das ist halt nun mal so. Kriminalfälle sind konstruiert, ja. Das ist so. Mhm. Aber wir haben wirklich, als wir darüber geredet haben, nach und nach eine Geschichte erlebt. Also ich habe die Person irgendwann mit Namen benannt auch. Und ja, Moment mal, das war doch der und der. Der war doch vorhin da schon vorgekommen. Das ist doch der Freund von dem oder irgendwie so. Also wir haben da richtig so drüber geredet und haben das gemeinsam auch erkundet. Also da war auch jeder immer auf dem gleichen Sachstand. Und man hat sich so gegenseitig geholfen. Und nach hat man immer mehr das Gefühl gehabt, ja, okay, wir entschlüsseln hier was. Und jede einzelne Information wird irgendwo gebraucht.
Ich stelle mir das gerade so vor, wie ihr beide so vor so einer Pinnwand steht und dann so rote Schnüre zieht, ja, zwischen den Dokumenten, oder? Das als Spiel eigentlich, so kann man sich doch vorstellen.
Wir haben auch Stapel gemacht und dann war es halt klar, dass halt der eine Verdächtige kommt dann auf den Stapel, alle Informationen, die dazu gehören. Und dann war es aber so, aber wenn das vielleicht doch der Sohn von dem ist, dann muss es jetzt auf den anderen Stapel. Wo war denn noch gleich der Stapel? Hat noch einer von euch diesen anderen Zettel gesehen? Mhm. Und der hat doch damals was gesagt, oder nicht? In der Zeugenaussage. Und dann bist du wirklich so, dass du am Suchen bist und guckst, wo geht's hier eigentlich weiter? Und vielleicht nochmal zurück zu dem Exit. Bei dem Exit weißt du ja so, wir lösen jetzt das dritte Rätsel mit dem Kreuz. Und das gibt's hierbei nicht. Du weißt nicht genau, wie weit du bist. Vielleicht machst du sogar am Anfang, nimmst das Foto, guckst es an und siehst, ah, der Mörder ist XY. Ist aber halt nicht so. Du brauchst halt schon diese Geschichte und diese Vergewisserung, dass es halt alles zusammengehört. Und das Schöne ist noch ein bisschen, dass die Sachen auch dann, was auch ein bisschen halt dieses 2.0 dann rankommt, dass die Informationen echt aussehen. Also, dass ein wirkliches Foto drin liegt. Das auch so mit GPS gearbeitet wird. Nicht, dass du jetzt selber irgendwo hingehen musst, aber dass du Informationen bekommst, die halt so Geodaten sind. Das heißt, es ist ein bisschen zeitgemäßeres Rätsel als jetzt ein Sherlock-Holmes-Rätsel zum Beispiel.
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Sind es überhaupt wirkliche Rätsel oder muss man einfach alles miteinander verbinden? Also ich habe jetzt mal auf Amazon geschaut, da ist, glaube ich, so ein Foto, wo man so ein paar Materialien sieht. Also da ist jetzt halt zum Beispiel so eine Stornierungsbestätigung von irgendeinem Flug oder solche Geschichten drin. Muss ich dann damit irgendwie zum Beispiel richtig im Internet recherchieren, welcher Flug das war und wo der hinging? Also basiert das so auf recherchiere selber und finde irgendwie auf Google Maps irgendwelche Infos? Oder ist alles, was ich brauche, in der Schachtel
drin? Fast alles ist in der Schachtel drin. Also jetzt, genau, du musst nicht viel im Internet recherchieren. Also es geht sogar gar nicht, weil das Ganze ist ein Adlerstein. Dann haben wir erstmal nachgeschaut, wo liegt ein Adlerstein überhaupt? Das gibt es nicht. Also du kannst dann nicht, also es gibt Szene, wo du das Internet auch brauchst. Das stimmt. Aber ansonsten ist das alles zwei. Es gibt sogar zwei. Ja,
zwei richtig. Gab es.
Aber das fand ich jetzt eigentlich auch eine Stärke von dem Spiel, dass ich wirklich das Gefühl hatte, hier ist alles da. Also das kriegt man alles so raus.
Aber es ist natürlich dadurch, dass, wenn Daniel sagt, du weißt jetzt nicht, du bist am zweiten oder dritten Rätsel, kann ja auch sehr frustrierend sein, oder? Dass man irgendwie die Verbindungslinie nicht herstellt und dann einfach so hängt. Also gibt es da irgendwie eine Möglichkeit? Gibt es irgendwie ein Hilfesystem oder sowas?
Nee, ich glaube, es gibt kein Hilfesystem, glaube ich nicht. Ich wüsste es nicht. Wir haben nicht mehr auf der Internetseite nicht mal nachgeguckt, glaube ich, nach Hilfesystem, weil wir schon relativ
gut. Ich glaube, wenn du den falschen Täter eingibst, sind, glaub
ich, es ist auch
ein Hilfesystem. Ich weiß aber nicht hundertprozentig.
Ich kann mir gut vorstellen, ja, das kann sein, ja. Es ist halt so, weil du gefragt hast, es gibt im Spiel auch, glaube ich, an zwei, drei Stellen gibt es richtige Rätsel, die drin sind. Aber es ist doch wirklich mehr diese Verbindungslinien. Und es ist mehr so, wie Stefan erzählt hatte, weil jedes einzelne Dokument, es ist mehr wie so ein großes Puzzle. So ist es vielleicht bessere Analogie. Es ist ein Puzzle und jedes Teil, was du hast, guckst du, passt das ran? Nee, lege ich erstmal zur Seite. Und dann holst du das Puzzlestück nachher wieder und setzt es irgendwo rein. Und es kommt ein Bild. Das heißt, du bleibst auch nirgendwo hängen, weil du ja erstmal die ganzen Materialien, die drin sind, das sind so gefühlt, 50 Dokumente, schätze ich mal, die du halt anguckst, analysierst irgendwie und dem einen bestimmten Wert beimisst. Das heißt, es geht eigentlich immer weiter. Natürlich, wenn du nach irgendwie, wir haben, glaube ich, anderthalb Stunden ungefähr gespielt, ein bisschen länger vielleicht, dann sitzt du halt, kannst natürlich da sitzen und sagen, so, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Aber wenn du so ein Spiel kaufst, solche Spiele interessiert bist an so Puzzle-Rätsel-Spielen, dann und an so Detektivspielen besser, dann hast du, glaube ich, auch schon Interesse daran zu suchen, wer es sein kann. Und selbst wenn du den falschen Täter findest, glaube ich, dass es dann schon auch dieses Spiel wert war, sich diese Geschichte erzählen zu lassen oder sich selber die Geschichte zusammen zu puzzeln.
Also eine Empfehlung, Stefan, also du bist ja eh der Krimi-Master hier bei uns, das heißt so Kriminalfälle sind ja sowieso dein Ding, von daher ist es ja genau das, was du gesucht hast, oder? Ein Escape-Spiel im weitesten Sinne, also ein Einmal-Rätsel geht ein bisschen in die Krimi-Geschichte.
Ist also mir hat es wirklich total viel genau Spaß Ding, gemacht, oder? Was aber natürlich auch in der Gruppe lag. Also ich würde schon sagen, ja, nee, das ist jetzt, ich meine, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du jemanden hast, der damit nichts anfangen kann, und es hätte ja sein können, dass wir es aufmachen und plötzlich feststellen, oh, okay, ich habe jetzt jemanden, der überhaupt nichts damit anfangen kann oder der sowas nicht mag, der halt mehr geleitet sein möchte, der sich auf die Geschichte nicht einlassen kann. Das kann ja sein, dass jemand das einfach nicht so schön ausgeschmückt hat, wie wir es gemacht haben. Deswegen hatte ich wirklich sehr viel Spaß dran. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten im Spiel, wo Tippfehler drin sind. Also, und wir hatten bei einem Rätsel, haben wir was entdeckt, wo wir sagen, okay, da war jetzt ein kleiner Fehler drin. Der hat nichts ausgemacht, wir haben es sofort erkannt, aber das kam im Spiel schon noch vor.
Ist ja auch nur ein Fall, gell? Das ist der erste Fall, wird es wahrscheinlich dann mehr geben, das heißt, muss man auch wissen, kann man nur einmal spielen, aber so wie ich das verstanden habe, macht man nichts kaputt, das heißt, man kann das danach auch Leuten geben, die es noch nicht gespielt haben, die das dann auch.
Also ich glaube, die Beschreibung, die wir jetzt gemacht haben, wenn jemand sagt, und? Boah, das ist ja voll interessant, das ist ja voll mein Ding, ich glaube, die werden auch viel Spaß damit haben, und bei den anderen, die jetzt schon eher kritisch sind, da würde ich auch sagen, nee, dann lieber nicht, dann geht lieber noch Exit-Sachen an.
Da ist man ein bisschen geführter auf jeden Fall, ja. Ist ja auch nicht ganz so billig für 23 Euro oder irgendwas. Muss man schon Bock drauf haben, das glaube ich schon auch. Gut, ein Warnhinweis noch, falls ihr sagt, das ist genau euer Ding. Man muss einen Facebook-Account haben, steht auf der Seite. Wahrscheinlich zum Lösen, nehme ich mal an, oder für ein Rätsel oder sowas, oder? Manche Leute wollen das ja nicht haben das nicht.
Das muss man wissen. Ja.
Stimmt, ja.
Gut, das war's für heute, oder? Mit unserem Le Brett Folge 2. Die Infos zu den ganzen Spielen findet ihr natürlich auch nochmal bei uns im Blogpost, die weiteren Beschreibungen, und wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit weiteren Themen, und wie gesagt, bei Krimi Master findet ihr weitere Infos, was auch in diese Krimi-Ecke geht, und Daniel, was macht dein Newsletter? Kam inzwischen einer?
Naja, der Ende des Monats ist ja erst am Montag, das heißt, ich werde am Wochenende dran sitzen und noch die Sachen, die ich gelesen, gespielt und geguckt habe, nochmal in Schrift zusammenfassen, falls man sich dafür anmelden möchte.
Sehr schön. Und unser Angebot steht weiterhin, wenn ihr Fragen zu spielen habt, dann kommt zu uns auf den Brettspielkanal Limettenpresser oder sowas heißt du, gell?
Limettenpresser,
Krimi-Master, und Manu findet ihr auf dem Discord. Dann könnt ihr uns direkt auch anhauen, Feedback geben natürlich auch. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns in 2, 3, 4 Wochen wiederhören zur nächsten Le Brett-Folge. Euch vielen Dank zum Zuhören und natürlich ein dickes, dickes, großes Dankeschön an dich, Stefan, und an dich, Daniel.
Gerne. Tschüss.
Dankeschön. Ebenso. Ciao. Tschüss.